Eins, zwei. Gut. Gut, wir würden anfangen. Ist schön, dass ihr uns so gut versteht. Ist es gut, wenn ich sie nicht sie nenne? Sie Publikum. Gut. Mal herzlich willkommen, alle, die heute den Weg hierher gefunden haben. Wer kennt Paddy persönlich? Das nimmt mich jetzt doch Wunder. Okay, das sind doch einige. Gut, schön. Ich bin Josef Villiger, bin der Pastor von der Vineyard in Herisau. Und kannst du mal eine Folie weiter tun, Josia? Ich bin auf Facebook und 2019 habe ich einen Post gesehen von Paddy, der mich sehr eindrücklich gedunkt hat. Von was in die Ferien so viele Sachen mitnehmen, das ist ja unglaublich. Und ich habe mir dann das gespeichert und bin dem auch ein bisschen nachgegangen. Und ich weiß gar nicht mehr, wann nachher der nächste Kontakt entstanden ist. Ich bin irgendwann wieder auf das gestoßen, keine Ahnung. Genau. Kurz am heutigen Abend, ihr habt das vielleicht auf dem Flyer gelesen. Es geht vor allem um seine Lebensgeschichte. Und er wird erzählen. Und ich werde jemanden einmal reinreden, Rückfragen stellen. Dann werden wir so eine Anbetungszeit haben. Und ich finde es mega cool, dass du das auch gerade machen kannst. One Man. Genau. Und nachher möchten wir gerne Gebet anbieten. Ich denke, seine Lebensgeschichte beinhaltet sehr viel. Und ich möchte euch Mut machen, hört auf euer Herz. Ich gehe immer davon aus, dass so Geschichten Menschen berühren, Leben berühren. Dass man sich manchmal vielleicht selber neu mit drin entdeckt. Manchmal mit schönen Sachen, manchmal mit weniger schönen Sachen. Und es wäre schade, wenn jetzt jemand von euch auf irgendeine Art betroffen ist von etwas und dann einfach so wird heimgehen. Darum haben ein paar Leute hier, die nachher auch bereit sind, für einen zu beten. Und ich möchte euch Mut machen, so eine Gelegenheit mal einfach zu brauchen. Genau. Zwischendrin tun wir lüften, gell? Ihr kennt das. Okay. Und es hört die Tür zu. Gut, ich tue noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für die Zeit. Und wir danken dir, dass die Apostelgeschichte nicht der Schluss ist von deiner Geschichte. Dass durch all die Jahrhunderte durch, dass das einfach weitergegangen ist. Dass du ins Leben von Menschen hineinschreibst. Dass du mit Menschen Geschichte machst. Aus Menschen Leuchttürme machst. Hoffnungsträger, Hoffnungskind. Und ich freue mich, dass wir heute so Geschichten dafür hören. Wo einfach von dir erzählt, von dem, was du tust und manchmal auch nicht tust und uns überraschst. Und wir heißen dich, Heiliger Geist, ganz herzlich willkommen und wir bitten dich, dass du wirklich durch die Reihe gehst und dass heute oben wieder einmal mehr einfach Reich Gottes gebaut wird. Amen. So, also wir machen Jobsharing. Ich versuche hier mal so gewisse Sachen anzuschreiben und er erzählt, so wie eine Timeline, damit er sich sehr gut konzentrieren kann. Ja.
Genau. Oh, das zweitwichtigste vergessen.
Das ich lasse es einfach an, gell? Ist doch gut.
Ich muss ablesen zu meiner Lebensgeschichte. Ich bin der Paddy Lüttenegger, bin 1975 auf die Welt gekommen, am 9. Dezember, also schon bald werde ich 46. Ich habe eine Schwester, sie ist auch da, sie ist im 80. auf die Welt gekommen, wir sind katholisch aufgewachsen, die ersten paar Lebensjahre. Meine Eltern haben Jesus 1981 kennengelernt, an einer Evangelisationsabend, haben dann den Schwenk gefunden und sind den Weg mit Jesus Fürschi gegangen. Mit 7 hatte ich eine coole Begegnung gehabt, nicht gerade so mit Jesus direkt, aber ich war in einem Kinderlager, gewesen, in einem christlichen, auf der Planalp, das ist im Berner Oberland. Und ich weiss noch, wir sind im Bubenschlag und irgendwann um 9 Uhr, oder ist egal um welche Zeit, hat die Leiter gesagt, so, jetzt ist Lichter löschen. Und die Jungs, Die machen dann natürlich nicht Lichter löschen, die machen dann Küsse schlecht. Und ich kann mir vorstellen, dass der Leiter mehrmals ins Zimmer reinkam und gesagt hat, so, jetzt ist fertig, jetzt könnt ihr schlafen, morgen habt ihr wieder einen strengen Tag. Dann haben wir halt nochmal ein Küsse schlecht gemacht. Und ich weiss noch, wie es gestern gewesen wäre. Das Licht war natürlich abgelöscht gewesen. Wir haben da Küsse rumgeworfen. Und dann ist der Leiter reingekommen, alle sind in ihrem Bett gelegen, urplötzlich. Und der Einzige, der noch im Gang gestanden ist in dem Zimmer, da bin ich gewesen. Ja, ein Schlingel. Ein Liebeschlingel. Ja, auf jeden Fall habe ich dann wahrscheinlich gerechnet, jetzt gibt es dann so ein heiterer Fahne, so ein bisschen Zusammenschiss. Aber der Leiter hat mich auf die Seite genommen, ist mit mir ins Zimmer gegangen und hat dort nicht gesagt, dass ich da das nicht gefolgt habe, sondern hat mir das Leben für Jesus nahegebracht. Und ich habe mich dort in dem, es war wirklich so ein Schluchzimmer gewesen. Also das Bett hat quer nicht Platz gehabt, da ist längs im Zimmer hineingestanden und ich dort mein Leben Jesus dürfen übergeben. Ja, und mit 20 habe ich dann den Schritt nochmal gemacht. Also dann war so die Schulzeit gewesen, ich habe viel Sport gemacht, ich war relativ beliebt gewesen bei uns im Dorf, ich hatte viele Kollegen und viele Freunde. Alles, was ich gemacht habe, ist mehr oder weniger gelungen und habe mich nicht so, ich habe mich schon um Jesus geschert, aber ich habe nicht so gefragt, was hast du für mich so vor in meinem Leben. Ich habe einfach gelebt, ich habe Freude am Leben, bin in die Lehre gegangen als Schlosser, habe die vierjährige Ausbildung bestanden, jetzt nicht mit Bravour, dort habe ich also schon ein bisschen etwas müssen leisten. Das Arbeiten ist mir noch gut gegangen, aber so das Rechnen und so, das war relativ happy gewesen. Aber ich durfte die Lehre dann bestehen. Bin dann ins Militär, wie die meisten jungen Männer in der Schweiz. Auch dort wieder, ich wollte Panzerfahrer werden auf einem Kampfpanzer, das ist mit der langen Kanone. Und dort hat man einfach 20 können nehmen, pro Kompanie. Nein, nicht pro Kompanie, pro ganze RS hat man 20 Panzerfahrer können brauchen. Und ich war unter diesen 20 gewesen. Ich habe es einfach geschafft. Wir müssen einen Psychotest machen. Wir hatten hier ein teures Gefährt in den Händen und eine grosse Verantwortung. Dann habe ich nach der RS die Unteroffizierschule gemacht, habe die abverdient. Habe Prüfung gemacht zu der Kantonspolizei. Habe ich bestanden. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt mein Lebensplan, ich werde jetzt Polizist. Und ich habe dann so im Vorbereiten von meiner Lebensgeschichte ein paar Bibelstellen ausgesucht, die mich jetzt nicht täglich begleitet, aber die so ein bisschen beschreiben, wie ich gelebt habe. Oder ja. Das ist eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, in Jeremia 1, Vers 5, da steht, da könnte ich jetzt eben von mir reden, oder? Ich habe dich schon gekannt, ehe dich... Oh nein, das ist der Falsche, Entschuldigung. Das ist der Falsche. So gut bin ich vorbereitet, hä? So. Psalm 30, Vers 7. Als es mir gut ging, dachte ich selbstzufrieden, was kann mir schon passieren? Das hat der David gesagt. Ja, und so sind so ein bisschen meine ersten 20, 22 Lebensjahre gewesen. So, ich habe zwei Jungschi gemacht, ich habe Jesus in meinem Herz gehabt, ich habe gelebt, ich habe die eine und die andere Freundin gehabt und habe mich nicht so groß darum geschert, was Gott eigentlich mit mir macht. Was er mit mir für eine Geschichte möchte schreiben. Ja, ich habe entschieden, Polizeischule zu machen und bin dann im 98, also ganz so um die Zeit, wo ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe, bin ich in einem WK gewesen, in der Wichlenalp, das ist ein kleiner Land, glaube ich. Wichlenalp, ja, haben wir Schiessübung gehabt mit diesen Panzern. Und die haben dort urplötzlich wahnsinnige Unterleibschmerzen bekommen. sodass ich von dem Weg aus dann müssen ins Spital. Und das war im April 1998. Ich war dann zu Glarus im Spital. Ich bin jetzt erst ein bisschen abgestempelt worden als wie sagt man, jemand, der vorgibt, der hätte Schmerzen, dass er nicht ins Militär muss. Ja? Simulant, genau. Aber ich habe natürlich schon gewusst in mir, dass da etwas nicht stimmt. Aber ich kann schon den Ärzten nicht sagen, was sie machen müssen. Sie sind ja Doktor. Dann bin ich von Glarus auf Rorschach verleiht worden mit dem Krankenauto und von Rorschach dann auf St. Gallen. Ich war zu Rinnig daheim gewesen. Und dort hat man mich dann die ersten 4 Monate an eine parenterale Ernährungsschlauch gehängt. Das ist da direkt in die Herzvenen gegangen. So die Vitamine und all das Zeug nicht mehr dürfen essen. Und dann habe ich 4 Monate die Infusionen bekommen und das war recht, das ist schlimm gewesen. Die Schmerzen waren auch schlimm gewesen, natürlich, aber so nicht mehr dürfen essen und kein Snickers mehr oder man hat dann plötzlich auf Sachen Lust, die man sonst vielleicht nicht würde essen. Einfach so, ja. Also mein Leben als Paddy hat angefangen zu bröckeln. Ich habe gemerkt, meine Gesundheit ist jetzt hinüber. Mir hat mir gesagt, ich darf keinen Sport mehr machen. Also wäre auch gerne nicht möglich, möglich gewesen, weil man mir da den ganzen Bauch aufgeschnitten hat und das Gedärm rausgestülpt hat. Die Schmerzen waren wahnsinnig schlimm gewesen. Die haben Überhand genommen. Mir hat mir gesagt, ich darf meinen gelernten Beruf als Schlosser nicht mehr ausüben. Man hat mir gesagt, das Militär wird auch nichts mehr sein, obwohl ich bin dann noch einmal in den WK gegangen, weil ich ja eigentlich relativ noch gerne im Militär war, aber habe dann den WK nach ein paar Tagen abbrechen müssen. Die Polizeischule konnte ich nicht wahrnehmen und dann ist so mit 23 steht man dann so dort und hat von einem Tag auf den anderen keine Lebensperspektive mehr. Also es ist wirklich alles zerbrochen, wenn ich mir vorgestellt haben, wie ein Leben könnte verlaufen. Ich hatte einen WG zu selber Zeit. Das war mein bester Freund, mit dem ich dort zusammengelebt habe. Und in einem 6 Monate Spital ist er einmal auf Besuch gekommen. Und als ich heimkommen konnte nach 6 Monaten, war er nicht mehr in dieser WG. Also habe ich müssen, ich weiss noch, meine Eltern, du vielleicht auch, Corin, haben mir geholfen, die Wohnung zu putzen, das Zeug. Die Wohnung abgegeben und dann hatte ich einen schwierigen Vermieter gehabt und ich musste zurück zu den Eltern wohnen. Habe ich Gott nicht gefallen? Das waren meine Fragen, dann, die aufgekommen sind. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich ihm nicht genügt? Wie soll ich mich jetzt definieren als 23-jähriger Mann, der nichts mehr machen kann? Und bin dann auf eine Bibelstelle gestoßen im Römerbrief. Da steht, zu meinem Trost und zum Trost von uns allen soll das sein. Es gibt keinen einzigen Mensch auf dieser Welt, auch heute nicht, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Das ist so, einfach das ist so. Wir Menschen, wir sind von Geburt an, sind wir einfach, wir entwickeln uns, wir kommen Gedanken über mit der Zeit, wir treffen falsche Entscheidungen, habe ich auch falsche Entscheidungen getroffen. Aber Sünde kann, aber muss nicht ein Auslöser sein für eine schwere Krankheit. Ich bin dann zurück bei den Eltern, musste in Psychotherapie. Irgendwann konnte ich dann eine Wohnung hüten von einem Kollegen, der irgendwo in der Ferien war. Und dort ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr leben. Ich möchte meinem Leben ein Ende setzen. Ich hatte die Waffe vom Militär, eine Patrone. Ich bin wirklich an dem Punkt, um zu sagen, ja, okay, jetzt, das war es. Und in dem Moment läutet das Telefon dort und ich nehme ab. Und die Person, die dran war, hat mir nicht das Leben gerettet, aber irgendwie so, das Telefon hat geschellt und ich bin aus meiner Welt verwacht. und haben gemerkt, Patty, was machst du da eigentlich? Es ist wie in einem schlechten Film, wo ein Happy End gefunden hat, mindestens an diesem Tag. Gott hat mich gerettet. Im 99 habe ich ein paar Wochen auf Kanada zu Freunden von meinen Eltern, die früher noch bei uns in der Kirche waren. Ich konnte die Zeit allein verbringen dort. Ich konnte geniessen. Ich habe viele Kilometer gemacht mit dem Auto. Bin ein bisschen zur Ruhe gekommen. Aber Probleme habe ich natürlich mitgenommen auf Kanada. Und die Sorgen habe ich dann auch wieder mit heimgenommen von Kanada. Also es hat sich nicht einfach aufgelöst. Der Bauch war kaputt gewesen. Meine Bauchmuskulatur war weg gewesen. Ich hatte Probleme damit. Ich habe immer noch Probleme mit der Verdauung bis heute. Dann bin ich zurückgekommen und ich wusste, ja, du, irgendetwas, du musst wieder arbeiten gehen. Du musst ja selbstständig werden. Es war eine grosse Herausforderung. Bin ich angenommen? Bin ich wertgeschätzt mit den Problemen, die ich habe? Ich habe einen Haufen Job angenommen. Ich habe als Securitas geschafft. Ich habe versucht, eine Weiterbildung zu starten, so im IT-Business. Hat nicht geklappt. Dann habe ich eine Stelle gefunden im Intersport, in Altstädten. Und das war so meine Traumstelle gewesen. Da habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, das weißt du noch gar nicht. Dann konnte ich dort als Sportartikelverkäufer so quer einsteigen, habe ich gedacht. Das hat mir mega Freude gemacht. Dort habe ich meine Frau dann kennengelernt, das war im Jahr 2000 gewesen, also wir sind jetzt 22 Jahre zusammen. Also ich habe Andrea getroffen im Februar 2000, mein Herz ist aufgegangen, ihres auch, aber ein bisschen langsamer als bei mir. Sie war gesund gewesen. Sie war medizinische Praxisassistentin gewesen, gerade im letzten Lehrjahr, und hat vielleicht ein bisschen gewusst, was Morbus Crohn bedeutet und was das kann mit sich bringen. Aber sie hat sich dann gleich entschieden, mich gern zu haben und noch nicht mit mir durchs Leben zu gehen, aber mindestens einmal so langsam anfangen miteinander durchs Leben zu gehen. Dann im Juni, wo nach 3 Monaten, wo wir zusammengekommen sind, habe ich eines Tages nicht mehr laufen oder nicht mehr aufstehen. Ich wollte arbeiten gehen im Intersport, bin aufgestanden und bin unter schweren Schmerzen zusammengebrochen mit in meinen Oberschenkel. Und in der gleichen Zeit ist bei meiner Frau MS ausgebrochen. Also das war sie noch meine Freundin. Neben diesen vielen Gefühlen von Liebe, von Schmetterlingen im Bauch, von Zukunftsfreude, die junge Menschen ja in sich tragen, ja wir eigentlich auch, wenn wir schon ein bisschen älter werden, sollen wir ja auch Freude an der Zukunft haben. Aber wenn man sich frisch verliebt, dann fällt es ein bisschen einfacher. Und ja, da haben wir viel Gefühl gehabt füreinander. Wir haben viel erlebt in diesen Monaten. Grosse Trauer. Ich zumindest, ich kann für mich reden. Wir haben nicht verstanden, was Gott mit uns möchte machen. Ich meine, es war 19, als Demes, nein, gerade 20, als Demes ausgebrochen ist. Was möchte Gott von uns? Das ist schwierig. Auf jeden Fall, während dem Vorbereiten, ist mir dann der Bibelvers aus dem Prediger 3 ins Auge gestochen. Das ist im Alten Testament. Da steht, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die richtige Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist, aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Also ich glaube, und ich bin jetzt 20 Jahre später auf der felsenfesten Überzeugung, dass Gott jetzt halt unsere Krankheit dazu braucht, für andere Menschen dürfen ein Lebenszeugnis sein. Der geht natürlich noch weiter, der Vers. Und da nochmal. Er geht noch weiter, auf jeden Fall, es hat alles seine Zeit. Es hat Zeit, geboren zu werden, steht in dem Prediger 3. Es ist Zeit, zum traurig sein. Es ist Zeit, zum freudig haben, zum Freude haben. Es ist Zeit, zum Abschied nehmen. Also Gott hat einen Plan für dies und für mein Leben. Und manchmal ist der Plan vielleicht eben ein schwierigerer Weg, den wir gehen müssen. Und wir haben in sauren Äpfel hineingebissen, der Andrea und ich. Es ist uns nichts anderes übrig geblieben, als in sauren Äpfel zu beißen und den Weg fürchten zu gehen. Ja, im 2003 haben wir dann geheiratet. In dieser Zeit, vor 2003, ist dann auch die Berufung gekommen, Theologie studieren zu gehen, am IGW in Zürich. Dort habe ich auch den Josef kennengelernt, aber er hat sich nicht mehr an mich erinnert. Aber ich mich an ihn. Weiss auch nicht, wahrscheinlich wegen der Frisur.
Meine Frisur hat sich verändert.
Ich durfte dort am IGW 5 Jahre studieren. Ich habe mich im Masterprogramm angemeldet, dort, um den Master zu machen. Aufgrund von vielen Operationen und von vielen Absenzen, die ich hatte, ist es dann halt einfach der Bachelor geworden, sonst hätte ich nochmal 2 Jahre müssen anhängen. Ja, und im 2005 habe ich dann dürfen abschliessen. Dann ist unser Fabris auf die Welt gekommen, der war heute 16. Also, nein, nicht heute, aber er war 16. Ist jetzt in der Lehre als Schreiner. 2009 ist unsere Julien auf die Welt gekommen. Und dann haben wir von der FEG Geist noch ein bisschen mehr als 8 Jahre sind wir zu Geist als Jugendpastoren und Pastoren. Ehepaar sind wir dann nicht fähig auf Wiel gegangen. Genau. Jetzt nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Im Jahr 2001 haben dann bei Andrea auch Schübe angefangen, so mit Augenflimmern, also Sehstörungen von der MS. Oder sie hat zum Teil nicht mehr können recht schreiben. Sie ist zum Teil in St. Gallen im Spital gewesen, ich in Altstetten. Bei mir sind schwere Operationen angestanden an meinen Oberschenkeln. Ich habe eine Osteonekrose bekommen, also mir sind die Oberschenkelknochen abgestorben. Und man weiß, dass das durch den Cortison Verbrauch passiert ist, wo man 1998 hat müssen mir geben musste. Darum konnte ich auch nicht mehr laufen. Wir haben uns am Spital verlobt. Ja, das ist halt so eine typische Liebesgeschichte. Auch wenn es schwierig war, wenn ich jetzt so zurückschauen darf, ist es, also für uns ist es natürlich gleich schön gewesen, oder? Wir haben uns verlobt, halt im Spital. Wir durften heiraten, nicht im Spital. Wir haben 2 wunderbare Kinder bekommen, die Gott uns geschenkt hat. Ja, so wäre auch unser Glück jetzt perfekt gewesen mit unseren Kindern zusammen. Aber da mit diesen Osteonekrosen bei mir, ist immer schlimmer geworden. Wir mussten Löcher in den Knochen bohren, damit er durchblutet wird. Wir hat vom Beckenkamm hat man mir Knochen weggenommen. Dort hinten abtransplantiert. Wir haben künstliche Knochenzement genommen. Also hat das faule Gewebe ausgekratzt bei den Knochen und hat Knochenzement rein getan. Und dann war auch relativ ein hartes Jahr, 2007 vielleicht war das. Da haben sie mir beide Beine gleichzeitig gemacht, dass die Rekonvaleszenz ein bisschen kürzer werden kann. Aber ich durfte dann ein halbes Jahr nicht mehr laufen. Ich war dann im Rollstuhl. Ich musste in die Physio, im Wasser lernen laufen, hatte einen Rollator daheim, konnte nicht die Stege durchlaufen. Wir haben hier im Pastorenhaus gewohnt, Geiss, und die haben relativ so, halt, wie die Appenzellerhäuser, die haben so recht steile Stege. Dann habe ich mich dort hinterste Stege drauf gestoßen. Aber ich durfte auch cooles Zeug erleben. Ich war lange zwar zu Hause in der Reha mit dem Rollstuhl. Meine Eltern wohnen in Rinneck. Und einmal, weiss ich noch, es war schönes Wetter, da bin ich mit dem Rollstuhl natürlich von Walzenhaus auf Rinneck runtergepolzert. Und das war super. Ich bin natürlich froh, bin nicht umgefallen, das wäre nicht so gut gewesen. Aber man muss sich halt auch ein bisschen rausnehmen, so die Lebensfreude halt anders versuchen zu gewinnen. Und 2008 war eben die letzte Operation an meinen Beinen. 2009 sind wir von Weilen weggezügelt. Wir haben dort die Stelle verloren, als Pastor, weil ich bin in eine richtige Opiatabhängigkeit hineingerutscht. Ich habe viel geschlafen, konnte Sitzungen nicht können warnen, die ich als Pastor hätte leiten zum Teil. Und dann ist es lang gegangen, bis ich selber gemerkt habe, ich brauche Hilfe, dass ich von diesen Opiaten wegkomme. Weil die Schmerzen hatte ich trotz der Opiate, also da hat gerne nichts mehr genützt. Ich musste dann 8 Wochen auf Basel in Frühjahr in so eine Klinik einen Entzug machen und das war auch sehr schlimm. Zumal ich natürlich meine Kinder mega vermisst habe, meine Frau. Ich weiss, wenn ich am Wochenende heim hat dürfen, haben sie mich am Bahnhof gebracht zu Wil, und das war für mich mega schlimm gewesen. Einfach dann wieder eine Woche auf Basel runterzugehen, im Wissen, dass mein Körper die schlimmsten Zustände durchmacht, die ein Körper durchmachen kann. Mit Schüttelfrost, mit überall, bist du nervös und du am liebsten wirst, weiss auch nicht, es war einfach schlimm gewesen. Und leider durch den Opiatmissbrauch habe ich dann einen schweren Krampfanfall gemacht, nach der Geburt von der Julienne. Und das Jahr, im 2009, also das erste halbe Jahr, das ist alles ausgelöst. Ich weiss nur von Fotos, dass ich bei der Geburt dabei gewesen bin, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also ist mein Traum vom selbstständigen Arbeiten als Pastor, als angestellter Mann, der den Lohn heimbringt, ist eine Art wieder so wie eine Seifenblase verplatzt, weil hat dann dürfen in der Stamm in St. Gallen eine Stelle anfangen als Worship-Pastor, aber auch nur für ein Jahr, weil es einfach auch gesundheitlich schlicht und einfach ist nicht gegangen. Habe ich eine Bibelstelle vergessen? Nein? Bin ich gut und zeitlich auch? Ja. Der Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die im Rachen anfängt und im Enddarm aufhört. Und bei mir hat es sich so geäußert, dass ich in den letzten, also sagen wir ab 2010, bin ich undicht geworden hinten raus. Also, dass ich den Stuhl nicht mehr richtig behalten konnte. Es hat so Darmdurchbrüche gegeben, hinten dran. Und haben das mehrmals müssen operieren lassen. Und da mag sich Julian wahrscheinlich auch erinnern. Also, dann ist die Narbe am After, und die sind recht gross gewesen, ihm als etwa 3 oder 4 Mal. Und wenn ich aufs WC musste, es war die Hölle. So, also alles andere, das tut auch mega weh, das ist auch sehr schmerzhaft. Auch heute noch. Aber das ist schlimm. Und ich musste in schlechten Zeiten 16, 17 Mal stuhlen. Und jedes Mal habe ich schon gewusst, von Anfang an habe ich schon Schweißausbrüche bekommen, wenn ich gemerkt habe, ich muss auf die Toilette. Ja, aber die Zeit haben wir irgendwie auch dürfen meistern, mit Gottes Gnade. Was bis heute ist, ist die Stuhlinkontinenz. Nicht immer gleich dramatisch, aber wenn ich zum Hausausgang, dann lege ich automatisch halt Einlagen an. Es gibt mir einfach eine gewisse Sicherheit. Ja, oder ich habe auch so einen IVWC-Schlüssel, dass ich auf ein IVWC gehen kann, wenn ich mal dringend muss. Ja, und seit dem zweiten, und dann haben wir die Stelle, habe ich dann verloren, in der Stamm in St. Gallen. Ist dann auch ein bisschen Frust in mir gross geworden, mir gegenüber, aber auch ein bisschen der Gemeinde gegenüber, habe es nicht so ganz können nachvollziehen. Ich habe es können verstehen, ich habe es können nachvollziehen im Sinne von, wenn sie einen Arbeiter anstellen, dann ist er da zum Arbeiten, zum Produzieren, zum... Und das habe ich nicht mehr können. Und darum sind wir seit 2012 in der Kirche Bild. Ich? Nein. 2013 ist ja nicht so. Also schon eine Weile auf jeden Fall. Er darf dort ehrenamtlich mitarbeiten. Und das Schöne ist, ich habe meine Gaben beziehungsorientiert unterwegs zu sein, mit Menschen Zeit zu verbringen, Menschen zu besuchen, für die Menschen zu beten. Kann ich ja trotz all diesen Krankheiten, kann ich das machen. Ja, und dann 2018 ist ein nächster Tiefpunkt gekommen in meiner Krankengeschichte. Ich habe viel zu lange gewartet, um mit ihm zum Doktor zu gehen. Ich habe nur gewusst, ich kann nicht mehr stuhlen. Und die Fäkalien haben sich angefangen zu stauen. Und dann hatte ich so einen Bauch gehabt, und irgendwann musste ich dann einfach zum Doktor, das ist ja logisch. Und dann hat man einen schweren Darmverschluss festgestellt, dann musste notoperiert werden. Hat man wieder den ganzen Bauch aufgeschnitten, den Darm wieder rausgenommen, den Darmverschluss müssen lösen. Und dort, ich weiss es von Ärzten, also viel länger hätte man nicht mehr dürfen warten, sonst hätte es wahrscheinlich nicht überlebt. Ja gut, dann hat man den Darmverschluss hinter sich gehabt. Ist recht, auch wieder länger rekonvaleszent gsi. Die Narbe hat lang gebraucht, bis sie verheilt ist. Im 2019 ist die Narbe leider verbrochen, also sie hat einen Narbenbruch gegeben. Und hat nochmal müssen die ganze Sache auftun da. Hat nochmal eine mehrstündige Operation müssen über mich gehen lassen. Man hat dann ein Netz gemacht im Bauch rein. Und jetzt ist einfach mein ganzer Bauch taub aussen dran. Hat auch Vorteile. Schon? Ja, die Tischkante stört nicht. So. Und dann im 2019 habe ich zuerst mal schwere Nierenkoliken bekommen. Und dann im 2020, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, Ende 2020, so schwere Nierensteine gehabt, die man nicht selber rauslösen konnte. Man musste dann auch noch operieren. Und das war auch schlimm gewesen. Und ich weiss auch, dass der Arzt hat gesagt, und ich hebe mich an der Heilung fest, Gott kann heilen. Und er will heilen. Heute auch. Nicht nur in der Bibel, sondern heute will er heilen. Aber der Arzt hat gleich gesagt, auch wenn ich weiss, dass Gott heilen kann, dass die Nierensteine werden zurückkommen, kann ich noch so viel Wasser trinken, noch so auf die Ernährung schauen, und ich sowieso sollte wegen meinem Darm, ich kann nicht einfach alles essen, was ich will, dass die Nierenkoliken, die werden wieder kommen. Weil ich habe einen Kurzdarm und der kann einfach nicht mehr das Zeug absorbieren und in die Nieren oder aus den Nieren schicken, kommt auch nicht raus. Ja, auf jeden Fall weiss ich das und ich kann mich darauf vorbereiten. Das sind jetzt sehr viele Informationen gewesen über meine Krankheit. In all dem hinein, von meinem ganzen Leben, im Zusammenleben mit meiner Schwester als Kind, als Teenager, zusammen mit meinen Eltern, ich habe Gott sei Dank so ein wohlbehütetes Elternhaus dürfen haben, wo die Liebe von Jesus auch vorgelebt worden ist. Natürlich hat es auch geklopft und tätscht, das gibt es in jeder Familie. Aber ich habe gewusst, an den Gott aus der Bibel, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen. Egal was kommt. Wenn ich nicht mehr ein- und ausweise. Und was mich die ganze Zeit begleitet, schon seit ich ein Junge, also seit ich ein Teenager bin, ist die Musik. Musik ist für mich so ein kleines Ventil, auch beim Musik hören. Ich lasse eigentlich ausschließlich Lobpreismusik. Außer ich bin bei meinem Sohn im Zimmer, dann läuft etwas anderes. Das ist einfach etwas, was mich begleitet seit Kind. Und wo auch du hast gesagt, ich soll dir noch auch kurz noch etwas erzählen, von wie ich an Kraft denke, wenn ich mit Jesus unterwegs bin in dieser ganzen Not. Und das ist die Anbetungsmusik. Da kann es vorkommen, dass ich daheim vor dem Fernseher hocke oder aber an meinem Laptop mit den Kopfhörern und ich tue ein Lobpreiskonzert hören und ich kann einfach so vor Gott sein. Muss gerne nicht viel sagen und muss gerne nichts sagen. Ich kann einfach sein, kann die Musik geniessen, kann Gott anbeten, ganz allein mit mir, mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und kann dort auch einfach predigen. Ich kann ihm einfach sagen, es schießt mich an. Eigentlich lange Zeit irgendwann einmal. Auch mit der Andrea, mit ihrer MS, wenn wir die Stege drauflaufen oder so, dann sagt sie immer, lauf nicht hinter mir und so, dann sehe ich, wie sie läuft und so. Und ja, da muss ich einfach auch lernen, nicht auf das zu schauen, was Gott uns wegnimmt. Und er nimmt uns Gesundheit weg. Oder er lässt uns Gesundheit weglassen. Ich weiß nicht, wie ich es da beschreiben soll. Und das ist seit den letzten 20 Jahren Fakt. Wir haben für uns beten lassen. Wir haben uns salben lassen mit Öl. Wir haben Ermutigung erlebt. Wir haben auch Heilung erlebt, selber, wenn wir auch für Leute gebetet haben. Aber auch uns selber erleben wir es jetzt nicht so. Was wir erleben, ist, dass Gott uns jeden Tag durchteilt. Schritt für Schritt. Ja. Und im Psalm 30, Vers 11 und 12, dort steht, du hast meine Klagen verwandelt in einen Reigen. Du hast mir meinen Sack ausgezogen und mit Freude gegürtet. Auf das dir Lob singe meine Ehre und nicht stille werde. Herr, mein, jetzt geht es noch weiter. Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir uns auf Gott verlassen, wenn wir in unserer grössten Not einfach mit Gott zusammen sind, auch wenn wir nichts beten mögen, auch wenn wir nicht mögen in Gottesdienst gehen oder wenn wir vielleicht nicht mögen für einen beten lassen. Gott weiss es und ich wünsche dir, dass du ein Stück weit auch von dem darfst erleben, was ich erleben darf in der Beziehung mit Gott. Dass ich nicht auf das schaue, und das sagt mir meine Frau immer wieder, schauen wir nicht auf das, was wir nicht haben. Schauen wir auf das, was wir haben. Und wir haben so viel Gutes. Wir haben einander, wir haben zwei mega coole Kinder, wir haben eine geniale, gross erweiterte Familie, wir haben eine coole Kirche, wo wir dürfen daheim sein. Uns geht es finanziell gut. Um das müssen wir uns alles nicht sorgen, sondern Gott sorgt für uns. Und er sorgt auch für mich und für dich, wenn du an deinem Leben vielleicht an einem Punkt bist und sagst, hey, ich weiss nicht weiter. Gott weiss es. Wie es da im Prediger 3 heisst, Gott hat Zeit geschenkt für alles, was in deinem Leben kommt.
Gut, danke vielmals. Was mich ganz speziell dunkt hat, am Anfang haben wir das Bild gesehen mit all diesen Medikamenten. Und nachher haben wir mal zusammen gesprochen und dann habe ich gesehen, was er alles gemacht hat, wo er Pastor war, wie er sich in die Kirche Bild hineingibt. Und das habe ich nicht auf die Reihe gebracht. Ich habe gedacht, wie kannst du mit so einer Geschichte gleich noch dermassen vorwärts gehen, die Hoffnung behalten? Das habe ich nicht zusammengebracht und wir haben über ein paar Sachen geredet in diesem Zusammenhang. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Eigentlich du hättest, und vielleicht auch, kann sagen, auch ihr mit der Andrea, ihr hättet alle Grund, das Thema Heilung zu erledigen und an Gott und an seine Verheißungen zu zweifeln. Und jetzt muss ich mal etwas erzählen, was er mir gesagt hat. Ich habe zwar heute fast noch nicht richtig geglaubt, aber gesagt, hey, habt ihr richtige Glaubenskrisen gehabt? Hat euch die Geschichte ab und zu Boden gehauen? Und du musst mich nachher korrigieren. Er hat gesagt, nein, wir haben eigentlich nie richtige Krisen geschoben. Stimmt das? Mhm. Okay, verstehe ich heute noch nicht.
Ja,
ich und vielleicht viele hier innen schieben schon viel früher Krisen, ja, und fragen sich gewisse Sachen Gott und seinen Verheißungen gegenüber. Also du würdest sagen, euer Weg ist so einfach linear verlaufen.
Im Glauben?
Ja.
Also ich rede jetzt 100% für mich und ja, sicher auch einige viele Prozent für die Andrea.
Okay.
Dass wir nie so einen richtigen Einbruch.
Gut, wieso? Hast du eine Erklärung für das, warum wir nie das Gefühl haben, dass wir an die Wand gefahren? Also eigentlich können wir klassische Antworten erwarten, oder? Sag ich, vollmächtige Leute haben für mich gebetet und ich habe ganz viele Bibelverse auswendig gelernt und ich habe ganz viel angebetet und ganz viel Stille gemacht. Und dann würde ich sagen, aha. Aber dass er sagt, er mag sich nicht erinnern, du bist mir das Rätsel, guter Mann. Hast du irgendeine Antwort für das? Also wieso?
Also an der Bibelvers auswendig lernen kann es nicht liegen. Habe ich natürlich schon auch gemacht, vor allem während dem IGW.
Okay.
Bibel gelesen habe ich viel, aber nicht, weil ich krank bin oder so, oder um irgendwie mein Konto bei Gott aufzustocken. Ich versuche wirklich einfach auch bei Gott zu sein, mit allem, was ich bin. Ich kann das auch nicht so richtig erklären. Und ich glaube schon, Glaubensvorbilder in meinem Leben spielen sicher schon eine Rolle. Und es wird viel für uns betet. Also, wo wir gerne nicht wissen, wer alles für uns betet.
Das ist vielleicht meine nächste Frage auch. Wie hast du in diesen 20, jetzt sind es 23 Jahre, wie hast du oder habt ihr euer christliches Umfeld erlebt? Wenn ich jetzt rausgehört, das hat euch sehr getragen. Aber vielleicht auch mal ganz grundsätzlich, wir haben viele Christen um uns, wie habt ihr das erlebt? Ist es hilfreich gewesen manchmal oder manchmal auch schwierig?
Ja, manchmal ist es schon auch schwierig geworden. Ich mag mich erinnern, als die Krankheit ausgebrochen ist, bin ich in der Pfingstgemeinde St. Margrethe daheim gewesen. Und da habe ich 4 Jahre lang und da habe ich gute Freunde gehabt, auch gute Pastoren. Aber es hat so Momente gegeben, auch Leute aus meinem Hauskreis, also Hauskreis ist so ein Ort, wo man kann über den Glauben reden, Bibel lesen, zusammen singen, wo dann schon auch so ein bisschen anfangen haben, komische Sachen zu erzählen. Eben, ich habe es dir gesagt, dass sie einen okkulten Ring anhaben, dass der Ring schuld ist an meiner Krankheit. Okay, dann hat man den Ring abgezogen, vielleicht. Ich glaube, ich habe ihn abgezogen. Aber die Krankheit ist nicht weggegangen. Dann ist vielleicht noch irgendeine Sünde in deinem Leben, die du hast. Dann habe ich angefangen, oder dann fängt man an zu studieren, weil ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben, aber ich weiß nicht, ob ich habe nicht eine Sünde gemacht, wo ich sagen könnte, und diese Sünde ist der Auslöser für meine Krankheit. Und dann bin ich schon an einem Punkt gekommen, wo ich diesen Leuten gesagt habe, ich freue mich über den Besuch von euch, aber ich bitte euch, mir keine christliche Weisheiten mitzugeben. Sondern einfach da zu sein und Zeit mit mir zu verbringen. Beten natürlich, auch brüllen miteinander, aber nicht sagen, eben, du hast noch eine Belastung von früher. Oder, das dürfen wir sagen, aber wenn es dann immer wieder kommt, wird es auch schwierig.
So ein Hiob seine Freunde, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Dann ist es wirklich gut gemeint.
Ja.
Ein Freund von mir, der hat seit 14 Jahren Parkinson und er hat gesagt, es gibt Zeiten, wo er einfach nicht mehr mag, dass man für ihn betet. Lässt du noch für dich beten?
Ja, ich lasse für mich beten. Aber eigentlich vor allem von Leuten, die ich kenne. Und nicht jetzt, wenn jemand das Gefühl hat, er hat den Eindruck, ja, dann führe ich vielleicht auch noch so bemühen, für mich beten zu lassen, aber einfach, dass jemand sagt, ich bete jetzt um Heilung und so, da, ja, habe ich schon viel erlebt, Und es hat sicher nicht geschadet, aber die Heilung ist halt dann gleich nicht passiert.
Jetzt weiß ich nicht, ob das schon das Thema war. Was hast du alles probiert, um gesund zu werden? Ich meine, als Christ haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten, oder? Man lässt irgendwelche Heavys für sich beten, man macht vielleicht Fasten, keine Ahnung. Und. So die ganzen Register, die wir als Christen manchmal ziehen können. Und manchmal ist dann am Schluss einfach kein Register mehr da. Kennst du das? Was hast du probiert, selber auch, um irgendwie gesund zu werden?
Also nach der ersten Operation von der Darmkrankheit habe ich ganz einen strikten Diätplan bekommen. Den habe ich mir versucht zu halten, so gut es gegangen ist. Und es ist nicht besser geworden. Dann in der zweiten Bauchoperation nach dem Darmverschluss habe ich wieder einen Ernährungsberater gehabt, nochmal die gleiche Person wie vor 20 Jahren. Und die gleiche Person hat mir gesagt, Herr Lütenegger, Sie können essen, was Sie wollen. Sie müssen einfach da essen, was Ihnen gut tut. Sie wissen am besten, was Ihnen gut tut. Aber sonst, ich versuche gesund zu leben, aber was ist schon gesund? Wie definiert man das? Also Rüebli sind extrem gesund. Rüebli mag ich überhaupt nicht vertragen. Ich komme in 99% komme ich Koliken über. Darum, Rüebli wäre gesund, sollte aber nicht.
Du bist nicht an jede Heilungsveranstaltung gegangen? Wohl. Schon bist du an jede gegangen? Mhm. Und hast du irgendwann gehört mit dem?
Ja. Ja, weil es ist dann immer so ein der gleiche Ablauf, dass jemand hat Rückenweh, der soll führen kann, nachher tust du dann 50 Leute da vorne. Und wenn jetzt so konkret jemand den Eindruck hat, da hat es einen, der konkret Probleme hat mit dem Darm, dann wäre es schön, dann würde ich führen gehen, aber ich würde jetzt nicht auf Zürich fräsen, nur weil ich wüsste, das ist dort eine Maria Brean oder dann würde ich wegen der Maria Brean vielleicht gehen, um sie zu lassen, aber nicht jetzt. Ja.
Okay. Vielleicht noch zwei letzte Fragen. Gibt es irgendein spezielles Gotteserlebnis? Eines, was so ein bisschen oben aufschwimmt in deiner Geschichte, wo dich auch gerne daran erinnerst, wo dir auch immer wieder Freude macht?
Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Also so, das eine Erlebnis war sicher gewesen, als Siebenjährige in diesem Zimmer. Es war zwar jetzt einfach der Leiter gewesen, aber einfach so die Erfahrung von dieser Liebe, die der Leiter ausgestrahlt hat, mir als Siebenjähriger gegenüber, und das sind jetzt gleich schon 39 Jahre seither, da ist mir bis heute geblieben und da habe ich nicht mehr vergessen.
Und dann, ich komme jetzt gerade noch zwei Zinn. Mhm. Aber vielleicht sind das nicht deine Highlights, aber das habe ich gehört in deiner Geschichte. Du hast im Spital auch für Menschen gebetet, da hat sich jemand bekehrt, ist dann nachher gestorben, aber im Himmel gewesen.
Ja.
Sag mal kurz. Das war auch so etwas gewesen. Du bist selber schwer krank und du hast gleich irgendwie noch das Herz oder die Luft oder die Zeit für andere da zu sein. Das hat mich wirklich auch, habe ich wirklich Respekt gehabt vor dem. Ich dachte, wow, wie geht das? Wie macht man das? Wie bringt man so viel Glauben auf, auch wenn es einem selber dreckig geht? Du hast für den Mann gebeten gehabt und
ja,
dann?
Das war die Zeltstätte im Spital. Also ich durfte für viel beten im Spital. Weil ich bin ja ein paar zusammengerechnet, bin ich wahrscheinlich etwa 2-3 Jahre im Spital gewesen. Da hat man schon so die ein und andere Begegnung und ich habe eigentlich in jedem Spitalaufenthalt mal sicher dürfen für jemanden beten und die Hände auflegen auch sogar. Aber der Mann hat sich wirklich, der hat nur eine Hüftoperation oder eine Knieoperation gehabt, nichts Verrücktes, aber hat wahnsinnig Angst gehabt vor dieser Operation. Hat da Halluzinationen gehabt von den Medikamenten, die er bekommen hat. Hat da in der Nacht, so, weiß auch nicht, wann er da immer von der Decke oben runtergezogen hat. Und ich einfach gemerkt, dem geht es nicht gut, dem Mann. Ich bin dann für ihn gebeten. Er hat sein Leben in einer klaren, hat eine klare Minute gehabt. Der war einfach schon recht zu gewesen mit Medikamenten. Ich habe für ihn dürfen beten, hat sein Leben Jesus übergeben. Dann hat er die Operation gehabt. Dann ist er lange nicht aufs Zimmer zurückgekommen und irgendwann habe ich dann einmal eine Schwester gefragt, wo denn der Herr sei. Ja, er sei jetzt in der Intensivstation, er hat irgendetwas gehabt. Und dann ist er nochmal aufs Zimmer gekommen, aber am übernächsten Tag, und dann ist er gestorben. Ja, ich wusste, jetzt ist er beim Heiland. Jetzt ist er direkt, also er war ja noch nicht so alt, aber er hat gerade direkt vom Spital dürfen zu Jesus gehen.
Sauberen Übergang.
Ja.
Okay, letzte Frage. In dieser ganzen Zeit, wir alle haben ja ein Bild von Gott, wie er ist. Das hat auch mit unserer Geschichte zu tun, vielleicht mit dem Bibellesen, mit der Gemeinde, wo wir gehen. Hat sich dein Gottesbild oder auch, sagen wir mal, deine Theologie, hat sich die in diesen 20 Jahren verändert? Und wenn ja, wie? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich glaube einfach, auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass Jesus heilen möchte. Will er. Aber ihm geht es, in allererster Linie geht es ihm um mein Herz da innen. Ich habe letzte Woche mit jemandem geredet, in der Wüste der Kirche, ich weiss nicht mehr, wer es war, und ich habe ihm gesagt, oder der, das war eine Frau, genau, ich habe dieser Frau gesagt, schau, Heilung ist mega, das ist wirklich wichtig, und Gesundheit steht über vielem, aber nicht über allem. Sondern letztendlich geht es darum, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen, bis zum Start des ewigen Lebens. Und ich glaube, wenn wir auf die Welt kommen, das ist jetzt sehr krass, gerade wenn ich sage, aber ich glaube, wenn wir auf die Welt kommen, fangen wir menschlich gesehen schon an zu sterben. Also ich glaube, das Älterwerden ist, der Grund vom Älterwerden ist der Sündenfall. Das Älterwerden ist eigentlich mit dem, ich weiß nicht, wie man kann sagen, Sterbeprozess, aber wir werden älter und nicht jünger, und im Älterwerden kommen wir ja am Tod sowieso näher. Also das kann ich gerne nicht aufheben. Und auch bei diesem Darmverschluss, es hätte können sein, dass ich gestorben wäre, aber meine Familie wüsste, ich wäre bei Jesus, aber ich bin auch dankbar, dass ich da sein darf. Und ja, Gott heilt nicht auf Knopfdruck. Einfach als Beispiel, wir haben vor etwa 22 Jahren haben wir für jemanden gebetet, einen damaligen Kollegen von uns mit der Diagnose Lungenkrebs. Das war klar gewesen. Vor 22 Jahren war das Internet gerade so im Chor gewesen, oder? Man hat schon können so ein bisschen eingeben, Lungenkrebs, und hat dann können lesen, große Todeswahrscheinlichkeit und eher eine kleinere Wahrscheinlichkeit zu überleben. Und der hat gefragt, kommst du für mich beten? Er hat auch frisch geheiratet gehabt. Und ich war überfordert gewesen. Ich war da selber eben auch krank gewesen. 24 bin ich vielleicht gewesen. Oder 25. Ich habe gesagt, ja, ich komme, ich nehme noch meinen Pastor mit und noch meinen Mentor. Und dann sind wir zu dritten dorthin und haben Öl mitgenommen. Und ich weiss nicht, wir haben den Sünden bekennt, wie es am Jakobus 5 steht. Oder wir sollen den Namen Sünden bekennen. Nachher ist Jesus, noch ist Gott treu und gerecht und heilt uns von allen Ungerechtigkeiten. Er heisst nicht Krankheit, je nach Übersetzung steht Ungerechtigkeit. Dann haben wir gebetet, ich völlig im Unglauben, weil ich habe ja gewusst, er wird sicher sterben. Die anderen zwei haben, weiss nicht, wahrscheinlich im Glauben gebetet. Und dann haben für mich auch noch geglaubt. Und die Woche darauf hat er eine neue Untersuchung machen und der Lungenkrebs, der war nicht mehr rum. Der war einfach weg gewesen. Und dann zu Geis haben wir ein junges Mädchen begleitet, Anna Katharina. Wir haben jetzt keinen Kontakt mehr. Und auf das Erlebnis drauf haben der Kollege und ich natürlich mit Glauben gebetet für die junge Frau, oder? Und wir haben gemeint zu wissen, ja, die wird jetzt gesund. Aber nein, es ist immer schlimmer geworden. Also im ersten. Bei meinem Freund habe ich mit Unglauben, einfach nicht gedacht, dass er geheilt wird. Und bei dieser zweiten jungen Frau, die war vielleicht 14, ist es schlimmer geworden. Und dann habe ich auch Gott schon auch nicht verstanden. Aber ich muss dann auch nicht wirklich erklären können, weil wir haben ihr nicht heilig zugesprochen, sondern wir haben einfach gesagt, komm, wir beten miteinander und stehen ein für deinen Glauben. Und auch für das, dass Gott dich heilen kann, wenn er das möchte.
Gut, du, danke vielmals. Danke, dass du uns so einen persönlichen Einblick gegeben hast in dein Leben und so.